kommen wir zum siebten Teil der Josef-Geschichte. Und das Thema ist Leben mit einer größeren Perspektive, Gottes Perspektive gewinnen. Wenn jemand extrem viel Unrecht, unsägliches Leid erlebt hat, dann Josef, der Mann aus der Bibel, der Mann aus dem Alten Testament. Für die, die die ersten Teile verpasst haben, nachzulesen in 1. Mose 39 bis 50. Aber was erstaunlich ist, dass das ganze Unrecht und Leid ihn nicht gebrochen hat. All das, was er erlebt hat, hat ihn nicht hart gemacht. Er hatte eine größere Perspektive. Und das macht uns Hoffnung. Vielleicht kommen wir uns manchmal in einzelnen Situationen so vor, als wenn wir vor einem großen Zaun, vor einer Mauer stehen. Und unsere Perspektive ist sehr eingeengt. Und Gott möchte uns in die Weite führen, dass wir sehen, dass es noch viel, viel mehr gibt hinter dieser Mauer und diese Mauern zu überwinden sind. Ich lese aus 1. Mose 45, da gibt sich Josef seinen Brüdern zu erkennen, ab Vers 3. Fassungslos standen die Brüder vor ihm. Sie brachten keinen Ton heraus. Kommt doch näher, sagte Josef. Sie kamen zu ihm heran und er wiederholte, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Wie oft fürchten wir uns vor Dingen, die auf uns zukommen oder zukommen können? Wir malen uns Situationen aus. Wir machen uns Sorgen. Und wie oft sitzen wir fest in Selbstmitleid oder Verdammnis, weil Dinge schiefgelaufen sind? Und Josef fegt hier beides weg. Wo Liebe und Gnade regieren, da weichen Furcht, Sorgen und Verdammnis. Josef sagt dann weiter ab Vers 6, schon seit 2 Jahren hungern die Menschen und auch in den nächsten 5 Jahren wird man kein Feld bestellen und keine Ernte einbringen können. Gott hat mich euch vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien überlebt. Nur so kann ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat mir diese hohe Stellung gegeben. Ich bin der Berater des Pharaos. Und ganz Ägypten hört auf das, was ich sage. Schnell, kehr zu meinem Vater zurück. Sagt ihm, dein Sohn Josef lässt dir ausrichten. Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gemacht. Kommt sofort zu mir. Du kannst im Gebiet Goschen wohnen, dann bist du ganz in meiner Nähe. Bring deine Familie, dein Besitz und dein Vieh mit. Die Hungersnot wird noch 5 Jahre dauern. Ich werde für euch sorgen und keiner wird mehr hungern müssen. Was ploppt bei euch manchmal aus der Vergangenheit wieder hoch? Welche Rechnungen sind da vielleicht doch noch offen? Wer hat euch im Weg gestanden? Verletzt, missverstanden, Unrecht getan? Und wie wäre das, wenn wir wie Josef dann über alles Gott stellen würden? Eine größere Perspektive einnehmen würden und sagen würden, Gott hat. Josef sagt es hier 3-mal. Er sieht alles aus einer ganz anderen, aus einer größeren Perspektive. Josef sieht, Gott verfolgt durch alles Böse hindurch, was freilich nicht von Gott initiiert ist. Aber durch alles Böse hindurch verfolgt er seine guten Absichten. Und deshalb ist alles, was mir widerfährt, am Ende, letzten Endes kein Unheil und niemandem anzulasten, sondern ich kann es annehmen, aus Gottes Hand annehmen. Wenn wir in Gottes größere Perspektive einsteigen, dann kommen wir von Groll zu Gnade, von Enge zu Weite, von Härte zu Vergebung, von Selbstmitleid und Verdammnis zu Frieden. 5 Kapitel weiter, als Josef längst die ganze Familie ins Land geholt hat und es der 70-köpfigen Großfamilie inzwischen dort richtig gut geht, stirbt der alte Vater Jakob. Und noch einmal bekommen die Brüder Angst. Es geht noch einmal um die Nagelprobe. Was wird sein? In 1. Mose 50, ab Vers 15 lesen wir, weil ihr Vater nun tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef sich jetzt doch noch rächen will und uns alles Böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben? Sie trauten sich nicht mal selbst damit, ihrem Bruder unter die Augen zu treten. Sie schickten einen Boten zu Josef mit der Nachricht: Bevor dein Vater starb, beauftragte er uns, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals. Darum bitten wir dich jetzt, verzeih uns. Wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Und es ist sehr bewegend, wie Josef reagiert. Wir lesen, als Josef das hörte, musste er weinen. Josef war so voller Gnade, dass es ihm das Herz zerreißt, dass die Brüder der Gnade Gottes nicht trauen. Gibt es Punkte in unserem Leben, wo wir es auch schwer haben, der Gnade zu vertrauen, dass Gnade gilt? Vers 18 heißt es dann: Danach kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich zu Boden und sagten, wir sind deine Diener. Aber dieses Gefälle wollte Josef gar nicht. Er möchte sie auf Augenhöhe haben, weil er gnädig ist. Josef aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, das ist schon richtig. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun, fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. Und so tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen. Albert Hubbard, ein amerikanischer Autor, sagte einmal, der Schlussbeweis für Größe liegt darin, dass wir fähig sind, herabwürdigende Behandlung ohne Bitterkeit zu ertragen. Herabwürdigende Behandlung ohne Bitterkeit zu ertragen. Josef hatte das in seiner Biografie gelernt, weil er Gott vertraute. Dort im tiefen Brunnen, in den ihn seine nächsten Verwandten gesteckt hatten, seine Brüder. Zu Unrecht in Ägypten, in der Sklaverei, zu Unrecht im Gefängnis, ins Gefängnis gebracht von Menschen, an denen er gar nicht schuldig geworden war. Und dann eine Verlängerung dort im Knast, vergessen von einem Menschen, dem er sogar geholfen hatte. Josef hat nicht zugelassen, dass ihn das erlebte Unrecht bitter machen konnte. Josef hat sogar seinen ersten Sohn Manasse genannt. Gott hat mich vergessen lassen. Wisst ihr, wie oft Eltern ihre Kinder beim Namen rufen? Manasse, kommst du mal bitte? Manasse, lass das bitte. Manasse. Und wann immer er seinen Sohn rief, hat er sich ins Gedächtnis gerufen. Gott hat mich vergessen lassen. Ich diene einem guten Gott. Diesem Gott möchte ich dankbar sein. Mein Herz soll erfüllt sein von Dankbarkeit. Und dann wird Bitterkeit keinen Platz haben. Gott hat mich das Böse vergessen lassen. Solche Vereinbarungen, solche Entscheidungen gegen das Böse und für das Gute sind unverzichtbar in unserem Leben. Sonst wird unser Leben vergiftet. Sonst leben wir unter den Schatten unserer Vergangenheit. Und wir haben ja alle Situationen erlebt, die sich wie ein Schatten auf unser Leben legen können. Und wie vielen Menschen begegnen wir, denen man Bitterkeit anmerkt. Ewige Nörgler, immer unzufrieden. Sie tragen wie eine Anklageschrift mit sich herum, gefangen im Gestern. Aber Jesus Christus ist gekommen, damit die Anklageschrift zerrissen ist. Jesus ist gekommen, damit negative Mächte keine Macht mehr in unserem Leben haben müssen. Nach vielen Jahren stehen die Brüder vor Josef. Er gibt sich ihnen zu erkennen und erweist sich als ein Mensch, der keinen Winkel in seinem Herzen für Bitterkeit gelassen hat. Ich habe neulich eine Geschichte gehört. von einem englischen König, der mit seinem Gefolge unterwegs war. Und aufgrund von schweren Regengüssen kamen sie an einen Bach, der über die Ufer getreten war, und die Brücke war weggerissen. Und nun mussten sie mit den Pferden durch diesen über die Ufer getretenen kleinen Fluss. Und da kam auch gerade ein Bauer vorbei, und der wusste nicht, wie er rüberkommen sollte. Und er schaute in die Gesichter, und dann ging er geradewegs zum König und bat: Kann ich nicht vielleicht auf deinem Pferd sitzen, vorne bei dir auf dem Pferd, und nimmst du mich durch diesen reißenden Bach? Der König half ihm aufzusteigen, nahm ihn mit auf dem Pferd. Irgendwann waren sie drüben, er stieg wieder ab, bedankte sich, und dann fragte doch einer aus dem Gefolge: Also sag mal, warum hast du dir ausgerechnet den König ausgesucht, dass du bei ihm auf dem Pferd mitreitest? Und da sagte der Mann: Oh, das tut mir total leid, ich wusste nicht, dass das der König ist. Ich habe einfach in eure Gesichter geschaut, und er war der Einzige, der ein Ja-Gesicht hatte. Sind wir Menschen mit einem Ja-Gesicht? Sind wir Menschen, wo andere gerne kommen mit ihren Nöten, mit dem, was sie auf dem Herzen haben, weil wir ein Ja-Gesicht haben? Josef hatte ein Ja-Gesicht. Größe wird hauptsächlich an unserer inneren Haltung sichtbar, die eine Ausstrahlung nach außen hat, unweigerlich. Es ist Josefs Haltung, nicht ihr. Nicht ihr seid die Akteure letzten Endes in dieser großen Geschichte Gottes. Ja, ihr habt es böse gemeint. Ja, und das spült Josef auch gar nicht weich. Aber darüber gibt es etwas Größeres, eine größere Perspektive, dass Gott mit seinen guten Plänen das Böse durchkreuzt, dem Bösen die zerstörerische Kraft nimmt und Gutes erwachsen lässt. Gute Pläne hat, die er zu seinem Ziel bringt. Josef lebte mit dieser größeren Perspektive. Und dadurch hatte er ein ungeteiltes, ein heiles, ein vollständiges Herz. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Die Not, das ganze Unrecht hatte Josef in Gottes Arme getrieben. Und wisst ihr, in Gottes Armen, in Gottes Umarmung können wir weich und gnädig werden und bleiben. Josefs größere Perspektive auf Gottes übergeordnetes, auf Gottes langfristiges und ganz entscheidendes Handeln prägte seine innere Haltung, und er wurde ein Mann von Gnade. Es sind nicht die Erfolge, die Misserfolge, die Nöte unseres Lebens, die uns groß oder klein machen, sondern unsere Bewertung, die Perspektive, die unser Herz formt. Josef sieht Gott, und er sieht Gott als Gott vor, in, während und nach der Krise, als Gott, der souverän ist. Und in diesem souveränen Gott hat sich Josef geborgen. Das hat sein Herz bewahrt. Und es ist die Frage: Leben wir mit einer großen oder mit einer kleinen Perspektive? Je nachdem wird unsere innere Haltung eng oder weit sein. Ich denke, es gibt ein paar Tipps. Es ist gut, wenn wir den Platz annehmen, an dem wir heute gerade stehen, und den Tag, wie er heute gerade ist. Dann habe ich eine größere Perspektive. Hören wir auf, den verpassten Gelegenheiten unseres Lebens nachzutrauern. Bekennen wir Schuld und Versagen und wählen dann aber das Leben. Nehmen wir das Leben, wie es ist, und zwar als Geschenk von Gott an, mit allem, was drin liegt in unserem Leben. Und sagen wir im Glauben Ja zu unserem Lebensweg, den wir im Nachhinein sowieso nicht ändern können. Also nehmen wir den Platz an, an dem wir heute stehen. Das heißt nicht, dass wir mit allem zufrieden sein müssen, in dem wir heute stehen. Aber heute, leben wir das heute. Und zweitens, Gottes Führung anerkennen. Statt immer zu beten, nimm mich aus allen Situationen heraus, die unbequem sind, ist es vielleicht manchmal hilfreich, Gott zu bitten, dass wir in Würde das tragen, was heute zu tragen ist. Statt darauf zu warten, dass sich die Lage ändert, dankbar an die Arbeit zu gehen. Wisst ihr, es gab schon viele Situationen in meinem Leben, wo mein Reflex eher war zu sagen, oh Gott, zwick mich, dass ich merke, das ist alles nur ein böser Traum und ich muss nicht durch diesen Film durch. Oder beam mich weg oder beam die Situation weg. Aber im Nachhinein würde ich sagen, bin ich gerade durch die Herausforderungen des Lebens oder meines Dienstes gereift. Eine größere Perspektive einnehmen und Gottes Führung vertrauen. Nichts ist Zufall, Pech oder Glück. Alles, wirklich alles dürfen wir als Geschenk von Gott sehen, empfangen. Und wer mit dieser größeren Perspektive auf Gott hin lebt, der braucht auch keinen blauen Himmel und keinen Sonnenschein, um dankbar zu sein. Wir leben mit einer größeren Perspektive, mit offenem, mit weitem, mit weichen Herzen, wenn wir Gott vertrauen, dass er durch gute wie durch schlechte Tage seine guten Pläne mit unserem Leben und auch der Weltgeschichte verfolgt und dass er seine guten Pläne mit uns zum Ziel bringt, über alles Böse hindurch. Und dann natürlich haben wir mit der Bibel ja auch die Ewigkeitsperspektive, dass das Beste noch kommt. Die Bibel sagt, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals gehört hat und was kein Mensch sich vorstellen kann. Das hat Gott für die bereitet, die ihn lieben. Es ist schön, hier in der Welt zu leben, vielfach und an vielen Tagen. Aber das alles, das ist nur wie ein bisschen unter dem Nagel von dem Guten, was Gott uns noch erleben lassen will. Der Himmel, die unmittelbare Gegenwart Gottes, das ist das Ziel unserer Reise und dort wird es die Erfüllung aller unserer Sehnsüchte geben. Da wird unser Lebensdurst gestillt sein. Also es ist gut, wenn wir festhalten, Gottes Gutsein, seine guten Absichten, die sind größer, wirkmächtiger als alles Zerstörerische des Bösen. Und es ist eine hilfreiche Perspektive, wenn ich das, was mir widerfährt, aus Gottes Hand nehme, nicht aus der Hand böser Menschen. Menschen, die es gegebenenfalls böse meinen oder wo es zu Missverständnissen kommt. Wir können uns für Vertrauen entscheiden, Gott Recht zu geben, Gottes Liebes- und Rettungsmacht, seiner Versorgungsmacht zu vertrauen, dass er das Beste aus dem größten Schlamassel für uns machen kann und dass das Schlamassel die Zerstörungskraft verliert. Entweder lassen wir Gott groß sein oder die Probleme. Darin Gottes Größe anzunehmen, darin liegt eine gewisse Demut. Aber das führt auch zu innerer Entspannung. Es ist friedevoll, wenn wir Gott Gott sein lassen. Und wenn wir uns nicht als Richter an Gottes Stelle setzen. Wir sehen nämlich nur Ausschnitte. Unsere Erkenntnis ist bruchstückhaft. Aber Gott übersieht alles. Er hat die größere Perspektive. Es ist so friedevoll, wenn wir Dinge Gott überlassen können. Wenn wir ihm auch alles Unrecht überlassen. Auch wenn wir Unrecht beim Namen nennen, aber dann kann unser Herz von Unrecht unbelastet und frei bleiben, frei für eine Zukunft. Und was können wir mitnehmen? Menschen mit Gottes Perspektive, die schaffen um sich einen weiten Raum. Wenn wir in Vers 21 am Ende, der jetzt hier angeworfen ist, schauen, dann sehen wir einen vierfachen Raum, den Josef für sein Umfeld eröffnet. Und wir dürfen solche Menschen sein, die solchen Raum eröffnen. Erstens sagt er, fürchtet euch nicht. Weil er einen Gnadenraum aufmacht, schafft er einen Raum der Furchtlosigkeit für seine Brüder. Und Furchtlosigkeit ist die Grundlage für Offenheit. Und zweitens verspricht er ihnen Versorgung. Wir könnten sagen, es ist ein Wohlwollen. Wenn wir wissen, dass andere wohlwollend sind, dann können wir auch annehmen, was von ihnen kommt. Sind wir Menschen, die auf andere wohlwollend wirken, die wohlwollend sind? Dann schaffen wir eine Grundlage für Vertrauen. Und drittens, Josef tröstete sie. Er war ein Mensch, der ermutigt hat. Sind wir solche Ermutiger, und schaffen damit die Grundlage für Heilwerden, dass auch Menschen in unserem Umfeld heil werden können. Und viertens, es ist doch interessant, dass da steht, er redete zu ihren Herzen. Da steht nicht, er redete zu ihrem Kopf. Er redete zu ihrem Herzen. Herzlichkeit als Grundlage für Persönlichkeitswachstum. Ich möchte mir diesen Vers in Erinnerung behalten. Ich möchte ihn bewahren und sehen, welche Räume sich öffnen können durch unser Leben, wenn wir Menschen sind, die Gottes Perspektive gewinnen. Menschen, die Räume der Furchtlosigkeit schaffen, des Wohlwollens, der Ermutigung, der Herzlichkeit. Und was wird alles daraus entstehen? Offenheit, Vertrauen, Heilwerden, Wachstum. Wir feiern in jedem Gottesdienst Abendmahl. Heute nicht in Gruppen, heute mehr individuell, während die Band uns in Anbetung führt. Und wir können ganz individuell oder mit Personen unseres Vertrauens, mit anderen Menschen aus der Gemeinde nach vorne gehen und Abendmahl nehmen. In der Josef-Geschichte eröffnet sich die Perspektive auf Jesus. Denn mehr noch als Josef hat sich Jesus als unser liebender und gnädiger Bruder erwiesen. So wie der Pharao in Ägypten Josef alle Macht gegeben hat, so hat der Vater im Himmel Jesus seinem Sohn alle Macht übergeben. Und das gibt eine neue Perspektive für uns. Im Namen Jesu finden wir Heil und Rettung. Heilung für unsere Vergangenheit, damit sich uns eine neue Zukunft öffnen kann. Jesus ist unser Friede, heißt es in der Bibel. Und Jesus lädt uns ein. Er sagt, kommt zu mir, ich gebe euch Ruhe für eure Seelen. Meine Last ist leicht. Fürchtet euch nicht, möchte er uns heute zusprechen und ermutigen. Ich werde euch versorgen, euch und eure Kinder. Jesus tröstet uns und er hat seinen Heiligen Geist als Tröster gesandt. Jesus ist der große Ermutiger und Jesus redet zu unserem Herzen. Gott redet heute zu unserem Herzen. In unserem Gott können wir eine größere Perspektive gewinnen, können wir Ruhe bewahren und mit einer gewissen Schwerelosigkeit weitermachen, auch in stürmischen Zeiten. Ich bete noch. Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du in diese Welt gekommen bist, damit du uns den Himmel aufreißt. Gott, du bist Gott. Vor, in, während und nach jeder Krise. Und du hast versprochen, dass uns die krassesten Situationen noch zum Besten dienen dürfen. Das ist menschlich schwer vorstellbar, aber wir wollen dir vertrauen. Wir wollen das, was heute ist, aus deiner Hand nehmen. Wir wollen lernen, Probleme willkommen zu heißen. Weil wir wissen, dass du damit eine größere Perspektive hast und uns da durchbringst und wir sogar durch Schwierigkeiten reifen dürfen. In schwierigen Zeiten, in stürmischen Zeiten stärker werden dürfen. Erfahrungen sammeln dürfen, die uns und anderen weiterhelfen. Herr, hilf uns, gute Entscheidungen zu treffen, immer wieder gegen das Böse und für das Gute, für deine größere, gute Perspektive. Wir wollen dich dankbar über allem in unserem Leben sehen. Deine gnädige und gute Hand. Jesus, danke, dass du deine Hände durchbohren hast lassen aus Liebe für uns. Du bist Gott für uns in allem. Danke, dass du uns heute Vergebung und Befreiung und Heilwerden zusprechen möchtest. Gerade wenn wir Abendmahl feiern und in deinen Bund treten. Amen.